Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Kultur ist nicht etwas, was man sich in guten Zeiten gönnt und worauf man in schlechten glaubt, verzichten zu können. Das hat Corona uns so bitter gezeigt. Sondern man kann eine Gesellschaft genau daran erkennen, wie sie mit ihren kulturellen Potenzialen, dem Erbe, aber auch dem Fortschrittlichen der Avantgarde, vor allen Dingen auch der freien Szene umgeht. Kultur ist viel mehr als ein Standortfaktor, ist Ausdruck von Humanität.
Das sagte Monika Grütter als frühere Staatsministerin für Kultur vor kurzem bei uns hier in Fazit. Und daran möchte man Berlins Kultursenator Joe Cialo eigentlich erinnern, der heute mit Kulturschaffenden der Hauptstadt über die geplanten drastischen Sparmaßnahmen gesprochen hat. Was dabei herausgekommen ist, darüber spreche ich gleich mit Hauschefin Annemie van Ackere. Außerdem berichten wir aus Lübeck. Dort haben die Museen heute die sterblichen Überreste eines Indigenen aus Chile restituiert und wir haben auch eine Uraufführung am Hamburger Thalia Theater. Warum dort Bestseller-Autorin Dörte Hansen und Regisseur Arturo Mero Nunes Tschechows Kirsch in einen Apfelgarten verwandelt haben, das schauen wir uns gleich als erstes an. Statt Kirschen wachsen Äpfel im alten Land. Da schauen wir jetzt hin, denn dort landet Anton Tschechow, wenn man ihn Bestseller-Autorin Dörte Hansen in die Hand gibt und dem Regisseur Arturo Mero Nunes.
Das Landhaus?
Ja.
Im Havelland, auf das wir gehofft hatten?
Mhm.
Hat sich schon längst verkauft.
Nein.
Doch, wir haben jetzt nichts mehr, gar nichts. Überhaupt gar nichts haben wir mehr. Aber sie versteht's nicht, macht immer noch weiter, bestellt immer noch Gin Tonic im Bordrestaurant mit ihrem Alex-Assistenten und gibt völlig verrückte Trinkgelder.
Wie Jascha? Meinst du Jascha?
Ja.
Alex? So wie der jetzt aussieht. Ich hab den gar nicht wiedererkannt, diesen Schmarotzer.
So, und jetzt du, wie war's hier? Was habt ihr gemacht? Konntet ihr die Schulden bezahlen?
Woher denn?
What?
Im August wird der Hof verkauft.
Ja, wo soll ich denn dann hin?
Ich weiß.
So klingt er, der Kirsch- bzw. Apfelgarten, der heute hoffentlich schön erblüht ist auf der Bühne des Hamburger Thalia-Theaters. Dort hat Arturo Mero Nunes die Szene in Szene gesetzt, was er gemeinsam mit der Schriftstellerin Dörte Hansen aus dem Tschechow-Klassiker gemacht hat. Und für uns war Michael Lages in dieser Uraufführung, die ja eine kattendüstere Komödie versprochen hat. Ich bin gespannt, was das bedeutet. Michael Lages, was haben die beiden denn dafür einen Text geschaffen?
Also kattendüster gehört auch nicht zu meinem aktiven Sprachschatz. Ich nehme mal an, Katten kannte ich mir irgendwie so eine, ja, so einen abgeschlossenen Raum, der sehr, sehr finster ist, vorstellen. Ist aber nicht wichtig. Tatsächlich ist der Abend sehr viel komischer, als es Tschechows Kirschgarten gemeinhin zu sein pflegt. Ja, Dörte Hansen hat tatsächlich alle die Personen, die im Kirschgarten von Tschechow vorkommen, in eine Fassung gebracht, die ins alte Land passt. Da ist Astrid von Holt, die Hofbesitzerin. Das ist die, die sich gerade noch mal ein Landgut im Spreewald leisten wollte. Aber das ist im Original bei Tschechow natürlich Paris und die ist in Berlin zu Hause. Und ihr Diener, der da auch gerade eben erwähnt wurde, Alex, der da früher hieß der Diener, jetzt heißt der persönliche Assistent. Das ist auch einer, der sich im Berliner Nachtleben sehr, sehr gut auskennt. Ja, und mit ihrer Familie kommt sie zurück auf diesen Hof im alten Land, da wo die Äpfel wachsen. Und dann ergibt sich die Geschichte etwa so, wie sie auch bei Tschechow steht. Also der Hof soll verkauft werden, war ja gerade eben auch die Rede von. Er wird verkauft an den Geschäftsmann, der heißt im Original Lopachin, hier heißt er Thorsten Grabowski und hat ein Büro in Stade. Und dann gibt es diesen etwas nutzlosen Bruder der Gutsherrin, der heißt hier Gunnar, im Original Gajew, und ist eigentlich vor allen Dingen mit Spielen beschäftigt und geht dann zum Schluss in eine Anstellung bei der örtlichen Stadtsparkasse. Also das ist alles ziemlich parallel zu den originalen Geschichten bei Tschechow geschrieben. Daraus ergibt sich aber sozusagen von Anfang an ein ziemlich zentrales Problem. Denn wenn ich mich mal so frage, wie ich Tschechow und Kirschgarten sehe, was ja öfter mal vorkommt, dann sehe ich ein schönes Stück, ein sehr wirklich fein geschriebenes Stück, das vor über 100 Jahren in Russland spielt. Und ich muss die Transferleistung daraus etwas für mich und für heute zu destillieren, die muss ich selber leisten. Ich, Publikum. Das wird mir von Dörte Hansen und Anto Romero Nunes vollkommen abgenommen. Denn jetzt haben wir sozusagen ein Szenario, ja, das kenne ich, weil ich auch schon mal ein bisschen weiß, wie die Höfe im alten Land gestorben sind in den vergangenen Jahrzehnten und wie sich die Dörfer im Moment gerade wieder neu erfinden müssen. Das kann man nachlesen. Das ist wahnsinnig vertraut, hat aber zur Folge, dass dem Stück, also sozusagen der Konstellation des Stückes, jegliches Rätsel, sozusagen jedes Geheimnis ausgetrieben worden ist, weil jetzt funktioniert, so wie die Wirklichkeit funktioniert. Bei Tschechow müssen wir etwas leisten, selber. Bei Dörte Hansen müssen wir leider gar nichts leisten. Und Anto Romero Nunes tut auch eigentlich nichts dazu, dass die Geschichte jetzt plötzlich irgendwie Tiefen, Abgründe, Geheimnisse bekommt, sondern er inszeniert sehr freundlich geradeaus, sehr humoristisch, sehr komödiantisch. Manchmal, eine Kollegin hat mich gefragt, ob wir eigentlich gerade im Ohnsorgtheater wären. Das war natürlich eine böse Frage. Aber
schaut es denn auch so aus, was so ein dran? Bisschen?
Es sieht auch ein bisschen so aus. Matthias Koch hat eine Bühne gebaut, die eine sehr sozusagen ins übergroße, vergrößerte Zimmerfront ist. Läuft so spitz zu. Da haben wir zwei Türen, die viel, viel größer sind als die Menschen, die sie öffnen. Wir haben den Schrank, den berühmten, den Gajew, in diesem Fall Gunnar von Holt, zu Anfang so als ideelles Erbe dieser Familie beschwört. Einen kleinen Tisch, das ist das ehemalige Kinderzimmer der Gutsherrin. Und in dem findet der erste Akt statt. Dann öffnet sich diese Bühne sozusagen nach hinten. Dann kommen wir in ein kleines, wie soll man sagen, ein Gartenhäuschen, ganz in Rot. Drumherum ist auch die Färbung der Bäume, also der Blätter, ist schon ein bisschen so zu ahnen. Da ist das Fest, das große, das stattfindet, während die Versteigerung vonstatten geht. Ja, und dann macht die Bühne wieder zu. Dann ist der Schrank weg, den hat sich nämlich der Nachbar geklaut, der die ganze Zeit scharf war auf die Möbel in diesem schönen alten Haus. Der kommt so bei Tschechow nicht vor. Und dann ziehen sie alle wieder ab, sind traurig, dass das Haus verloren ist und das Gut und der Kirschgarten, der Apfelgarten. Und bekanntermaßen bleiben im originalen Tschechow, bleibt der alte Diener Firs zurück, weil er nämlich eingeschlossen worden ist. Und hier ist es die alte Mutter des Hauses, quasi Großmutter, und die ja immer so engagierte Stieftochter dieser Großmutter, die den Laden dieses Gut immer am Laufen gehalten hat. Die heißt hier Wiebke. Und die sitzen dann beide allein in diesem Raum, in diesem großen leeren Raum. Und Wiebke hat ein großes Gewehr dabei, weil sie gelegentlich auch auf die Jagd geht. Und man darf sich schon vorstellen, dass sie das irgendwann auch noch benutzen wird. Also das Erbe, das Ende ist finster.
Also nicht so überzeugt von dieser ja doch im Moment ganz angesagten Technik der Überschreibung klassischer Texte. Das ist hier offenbar ein bisschen ins Platte geraten.
Das ist eher nicht eine Überschreibung, das ist eher eine Unterschreibung. das meine ich ganz ernst, weil tatsächlich sozusagen die Energie des Stückes sozusagen ausgekontert wird, dadurch, dass wir uns auf der Ebene der Wahrhaftigkeit, der Gegenwärtigkeit befinden. Und das finde ich ein bisschen unterhalb von Tschechow. Deswegen Unterschreibung. Und das ist ein schöner Abend vielleicht für Leute, die aus dem alten Land nach Hamburg kommen. Aber dass dabei ein großer Wurf gelungen ist, kann man wirklich nicht sagen.
Michael Lages über Der Apfelgarten, eine Tschechow-Variante von Dörte Hansen und Anto Romero Nunes. Und die nächste Vorstellung ist gleich am Montag, den 14. Oktober. Es war ein richtiger Schock für die Berliner Kulturszene. 300 Millionen Euro soll sie in den kommenden beiden Jahren einsparen, also 10% vom Gesamtetat. Das haben Kultursenator Joe Cialo und Finanzsenator Stefan Evers Mitte September verkündet. Die Reaktionen waren entsprechend. Es gab eine Petition, einen offenen Brief und der Bühnenverein, der hat gewarnt vor so einem Kahlschlag, denn der würde dazu führen, dass viele Häuser sogar schließen müssten. Heute gab es jetzt noch mal Gespräche mit dem Kultursenator. 4 Runden ab 45 Minuten, in denen über die dramatische Lage debattiert werden durfte. Und mit dabei war auch Annemie van Ackere, die Intendantin des Berliner Hebbel am Ufertheater. Hallo, guten Abend, Frau van Ackere.
Guten Abend, Frau Gerg.
Wie ist bei Ihnen die Stimmung nach diesem Austausch? Besser oder noch schlechter?
Ich habe am bestimmten Moment auch was gefragt und musste ein bisschen lachen. Und dann habe ich gesagt, ich lache nicht, weil ich Spaß habe, aber weil ich in der Misere bin. Also die Stimmung ist schwierig. Ja.
Was wäre denn für Ihr Theater die Konsequenz, wenn es jetzt tatsächlich so kommen würde, wie es jetzt mal angedacht ist von den Kulturpolitikern?
Also wenn wir ausgehen von diese 10%, diese ominöse 10%, die schwebt und die auch noch nicht schwarz auf weiß irgendwie uns mitgeteilt wurde, dann das betrifft auch allen. Also für das HAU ist es so, wir leben echt fördertechnisch in einer Art Ökosystem. Das heißt, wir arbeiten ganz viel mit KünstlerInnen zusammen, die auch Projektförderung bekommen, ob es nur eine Basisförderung ist oder Einzelprojekte. Und wenn sie auch super bedroht sind, wenn das Geld für 25 jetzt nicht fließt, können sie keine Projekte machen für 25 und schlagt das große Löcher in unseren Spielplan. Das ist ein Element. Das andere Element ist auch, meine größte Sorge ist, dass wir das internationale Programm halt streichen werden müssen, weil wir sind auch zuverlässige Partner eigentlich für viele KünstlerInnen, die in anderen Orten der Welt arbeiten und die damit rechnen, dass wir CoproduzentInnen sind und die Arbeit auch in Berlin zeigen. Das sind dann auch die ersten Sachen, die wir werden streichen müssen, weil 10% ist schon richtig viel Geld. Wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, weil bei uns, Stichwort Ökosystem, die Bündnisgelder von dem Bündnis Internationale Produktionshäuser eigentlich erstmal noch mit null vorgesehen sind. Ich bin hoffnungsvoll, dass da noch was passiert, aber ja, wir müssen sehen, was kommt. Und all das hängt aneinander, sodass vielen von uns irgendwie in der Schockstarre sind. Und nicht nur in der freien Szene. Ich habe es von meinen Kolleginnen auch aus den größeren Häusern gehört. Was sollen wir jetzt machen?
Konnten Sie denn irgendwas davon heute auch tatsächlich loswerden und Ihre Bedenken gegenüber Giocialo auch äußern?
Das konnten wir. Und da wurden auch klare Worte gefunden dafür, von Oper bis Stadttheater bis kleinere Häuser bis auch das HAU. So, das konnten wir sagen und auch, was ich schon angedeutet habe, dass alle, die jetzt Projektförderung beantragt haben, dass da die Ergebnisse der Jurys nicht auch ausgegeben werden. Also erstens werden die Leute nicht wissen, ob sie gewählt wurden und dann gibt es keine Inaussichtstellung von Gelder für 25. Auch das wurde angesprochen und da ist absolut ein Problembewusstsein, muss man sozusagen, bei der Verwaltung auch, bei den KollegInnen, die mit Giocialo da zusammenarbeiten.
Aber das klingt so ein bisschen, als ob zumindest die Leute aus der Kulturszene ja doch sich einigermaßen einig sind und solidarisch. Oder haben Sie das Gefühl, da sieht jetzt jeder, dass er irgendwie noch über die Runden kommt?
Nein, Sie haben total recht. Also ich bin persönlich auch in Austausch mit sowohl KollegInnen aus der freien Szene als auch aus dem Stadttheater oder Opernhäuser. Das schweißt uns irgendwie sehr zusammen, auch wenn die Problematiken anders gestrickt sind. Ja, aber dass wir da zusammen vorhersehen, was das bedeutet für die Stadt, ist schon sehr wichtig. Und das wurde auch klar gesagt. Wenn es so geht, auch für 26, dann ist dieser Begriff, die von unserem Senator auch nach vorne geschoben wurde als Exzellenz, dann kann von Exzellenz nicht mehr die Rede sein. Und das gilt sowohl auf die Ebene von Opern, also ich spreche jetzt nur für die darstellende Künstler, ne, Frau Gerg, aber auch für uns oder für Sophienseele oder Radialsystem. So. Weil die Künstler werden wegziehen, werden ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Vielleicht bekannte Opernsängerinnen werden sagen, ja, wenn ich keine Sicherheit habe, dann nehme ich Engagements irgendwo anders und, und.
Aber man wundert sich ja schon so ein bisschen, denn das ist ja eigentlich klar, dass so Theater nicht von heute auf morgen planen und lange Vorläufe haben und dass das katastrophal ist, wenn ad hoc einfach der Geldhahn zugedreht wird. Hatten Sie den Eindruck, dass da irgendwie der Kultursenator was noch nicht richtig verstanden hat? Oder wie kommen dann solche Maßnahmen überhaupt zustande?
Ich weiß nicht, ob das nur bei dem Kultursenator liegt. Ich glaube, dass die anderen Ressorts sind genauso betroffen. Und wie die Kommunikation von dem Finanzsenator intern mit den anderen Bereichen gelaufen ist, das kann ich leider nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es viel Missverständnisse gibt über die Arbeit, die in einem Theater so abgeht, wie langfristig das ist, wie detailreich wir Sachen vorbereiten, was für ein Patchwork teilweise das für KünstlerInnen und PerformerInnen ist, wie sie zusammenstücken, um ein Jahr vollzukriegen, all das ist, glaube ich, nicht genug mitgedacht. Da würde ich zustimmen. Und das ist, was uns jetzt alle so ein bisschen entgeistert eigentlich.
Wir hatten ja kürzlich die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters hier in Fazit im Gespräch. Und die hat nochmal ganz deutlich gesagt, was man als Kulturpolitiker auch unbedingt machen sollte.
Ich habe durch das Ringen um die Corona-Hilfen auch gelernt, wie man es schafft, im Kollegenkreis die Kultur ein bisschen zu beschützen. Da braucht man eine eigene Autorität. Das muss man sich erarbeiten im Gesicht der Kollegen, weil die ja sagen, mein Ressort muss auch sparen. Wieso sollten wir die Kultur ausnehmen? Aber wenn man die noch nicht hat, dann muss man sich wirklich so wie einen Beschützer der Kultur hinstellen. Und dieser Gestus, der fehlt noch ein bisschen, weil man muss der Bevölkerung insgesamt, nicht nur den Finanzministern, klar machen, wir geben 1,6-2% des Steueraufkommens für Kultur aus. Das ist vergleichsweise wenig im Verhältnis zum Ertrag dieser Szene, die ja für eine gesunde Gesellschaft sorgt, für einen kritischen Umgang miteinander, die Demokratie stabilisierend ist, die hilft, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, weil sie ja auch als Brückenbauerin funktioniert, die Kultur. Und deshalb ist das, was man da einspart, viel weniger als das, was man an Schaden anrichtet. Ich glaube, dieser Geist, der muss viel überzeugender und deutlicher und lauter werden. Und dafür sind nun mal die Ministerinnen und Minister da.
Annemie van Ackeren, würden Sie der ehemaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters da zustimmen? Braucht es das und fehlt es daran vielleicht auch hier in Berlin ein bisschen? Wird da nicht genug die Schutzhaube über die Kultur im Moment gedeckt?
Ja, die Worte von Monika Grütters sind natürlich wunderbar. Das würde ich natürlich zustimmen. Zugleich denke ich, dass wir als Kulturhäuser, aber auch MacherInnen, uns ist auch nicht so schade, wenn man mit uns spricht und über die Probleme von einem Haushalt spricht. Ich glaube nicht, dass wir nur ausgenommen werden sollten, aber man muss mit uns sprechen. Und ich glaube, diese Dialogfähigkeit von zwei Seiten ist halt nicht benutzt worden. Und auch, dass die Kunst und Kultur doch eine besondere Domäne ist und besonders in Berlin, das wurde von allen auch heute in dieser Videoschalte nochmal bestätigt. Ohne Kunst und Kultur auf einem hohen Niveau verliert Berlin an ganz viel. Man kann dann auch Wirtschaftsfaktor ins Spiel bringen, aber auch das Publikum. Wir haben kein Publikumsproblem. Also unsere Häuser werden gut besucht und so. Und das ist ein Teil von, warum Leute gerne in Berlin wohnen. Ein Kollege meinte, die Leute kommen nun wirklich nicht für schöne Wetter nach Berlin. Die kommen für, was die Kunst- und Kulturangebote bringen. Und ob das dann schützend ist oder eher sagen, das ist total eine Priorität, um diese Stadt lebenswert und unzuhalten, das lasse ich nochmal in der Mitte, aber dass das eine ganz besondere Domäne ist, die gepflegt werden muss, da würde ich auf jeden Fall zustimmen.
Aber noch ist die Sache ja nicht entschieden. Es gibt ja auch nächste Woche am 16. Oktober noch einen Aktionstag. Am Tag drauf soll dann das Abgeordnetenhaus auch nochmal über dieses Thema debattieren. Was denken Sie, wie die Sache ausgehen wird? Kann man das Ruder noch rumreißen?
Also was gut war, ist tatsächlich, dass wir heute gehört worden sind, dass ein Austausch war und dass Herr Cialo uns auch aufruft, nicht loszulassen, in unsere Proteste und zu kämpfen. Und das werden wir tun. In diesem Sinne sagt er eigentlich, streite mit mir und das werden wir auch tun. Ja, wie es ausgeht. Ha, Frau Gerg, ich habe keine Kristallkugel. Aber ich glaube, was schon gehört wurde, ist, dass diese 10% von diesem im großen Ganzen relativ kleinen Kulturetat, dass das nicht alles bringt, muss gehört werden, denke ich. Dass man nicht mit einem Rasenmäher vorangehen kann, ist auch gehört. Und da hoffe ich, dass die KollegInnen von der Verwaltung und auch mit den zuständigen Leuten das mitnehmen und irgendwie auch konzeptionell rangehen und uns irgendwie flankieren und mitdenken, wie wir 25 und 26 auch gestalten, damit wir in 26 noch Programm haben können, wofür es sich lohnt, nach Berlin zu kommen.
Annemie van Ackere, die Intendantin des Berliner Hautheaters. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Einen schönen Abend Ihnen.
Dankeschön.
Tausende Schädel von Menschen aus Kulturen, die im Kolonialismus ausgebeutet und ermordet wurden, lagern noch in deutschen Museen. Einer konnte heute symbolisch heimkehren. Die sterblichen Überreste eines Indigenen aus Feuerland in Chile wurden von den Lübecker Museen an Vertreter seines Volkes übergeben. Der Schädel dieses Mannes war 1914 über einen deutschen Auswanderer an das damalige Volkskundemuseum geschickt worden. Und die heutige Sammlung Kulturen der Welt hat sich zum Ziel gesetzt, Gebeine und Kunstgegenstände fremder Kulturen wieder zurückzugeben. Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar war bei der Zeremonie heute dabei.
Im historischen Kommissarenzimmer des Lübecker Rathauses steht ein quaderförmiges Holzgefäß auf einem langen Tisch. Eine Floristin hat es mit Ästen und Birkenrinde verziert. Darin befinden sich die sterblichen Überreste eines Angehörigen des Volkes der Selknamen aus Chile. Sie waren in der Kolonialzeit Ausstellungsobjekt in den Lübecker Museen. Mit einer kurzen Zeremonie sollen sie nun wieder rehumanisiert werden, also den Status eines Menschen wiederbekommen, sagt Sammlungsleiter Lars Frühsorge. Weil der Tod im Volk der Selknam stark tabuisiert war, sei auch in der Gegenwart viel Vertrauensarbeit nötig gewesen.
Das funktioniert nicht in schnellen, direkten Wegen. Es brauchte viel persönliche Überzeugungskraft. Das war vor allen Dingen meine persönliche Reise nach Feuerland, bei der Gemeinschaft am Küchentisch zu sitzen, über die Dinge zu reden, zu zeigen. Wir sind nicht ein weiteres Museum, was nur ausbeuten will. Das hat überzeugt. Mir wurde gesagt, der Weg der Ahnen hat mich nach Feuerland geführt. So ist eine Freundschaft entstanden, so ist ein kultureller Austausch entstanden. In dem Sinne würden vielleicht die Selknamen sagen, es hat auch sein Gutes, dass es so lange gedauert hat, weil eine neue Freundschaft erwachsen ist aus dieser großen Tragödie.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand eine massenhafte Vertreibung und Ermordung der Ureinwohner Feuerlands statt. Europäische Siedler wollten das Land als Weidefläche für Schafe nutzen. Deportierte Selknam verstarben in Missionsstationen an eingeschleppten Seuchen, professionelle Menschenjäger verübten Massaker an den Indigenen. Parallel entwickelte sich ein wissenschaftliches Interesse an den Selknam. Sie galten als die primitivsten Menschen der Welt. Schädel und Gebeine wurden zu begehrtem anthropologischen Studienmaterial. Gräber wurden geöffnet und Überreste an Museen verschickt. Es sei für die Gemeinschaft der Selknam sehr wichtig, die sterblichen Überreste nun zurückzubekommen, sagt Emani Molina, die Delegationsleiterin der Selknam.
Die Gemeinde in Chile ist sehr aufgeregt und wartet darauf, dass so etwas passiert. Am allerliebsten würden wir ihn mit nach Hause nehmen, um ihn dort zur Ruhe zu betten. Allein, dass er auf einem Friedhof seine Ruhe finden kann und als Mensch anerkannt wird, ist das Wichtigste überhaupt.
Ihre Delegation war vor gut einem Jahr schon einmal zu Gesprächen in Lübeck. Der Name des Mannes ist nicht überliefert, deswegen tauften sie ihn Hoschko, um sich überhaupt mit ihm beschäftigen zu können. Denn der Tod war in der Kultur der Selknam tabuisiert. Tote wurden durch eine Person bestattet und von allen anderen gemieden. Emani Molina sagt, die Gemeinschaft werde deshalb nicht selbst nach weiteren Ahnen suchen.
Uns ist bewusst, dass sterbliche Überreste unserer Vorfahren in europäischen Museen ausgestellt wurden. Wir denken, dass unsere Vorfahren uns selber zeigen werden, wo der Weg hingeht.
Dass die Übergabe dieses Vorfahren überhaupt stattfinden konnte, ist einerseits auf eine Entscheidung der Lübecker Bürgerschaft zurückzuführen, die dafür überhaupt die rechtliche Grundlage schaffen musste. Fördergelder des Deutschen Zentrums Kulturverluste ermöglichten es andererseits, die Herkunft aller sterblichen Überreste in der Sammlung Kulturen der Welt zu erforschen. Insgesamt lagern die Überreste von 26 Personen in einem separaten Magazin der Lübecker Museen. Sammlungsleiter Lars Frühsorge hat mit seinem Team Kontakt zu den Nachfahren aufgenommen.
Die Erfahrungen waren sehr, sehr unterschiedlich. Es gab Gemeinschaften wie die der Selknam, die sofort gesagt haben, wir wünschen eine Rückgabe. Es gab aber auch religiöse Bedenken. Es gab Gemeinschaften, die gesagt haben, nur das Dorf, wo der Verstorbene herkommt, kann eine Rückgabe annehmen. Wenn das Dorf nicht bekannt ist, dann soll unser Ahne lieber in einem deutschen Museum bleiben. Es gab auch Gemeinschaften, auch das ist eine wichtige Aussage, die gesagt haben, wir haben große Probleme, der Regenwald wird abgeholzt, unsere nationale Regierung steht in Konflikt mit uns. Wir haben weitaus wichtigere Probleme, als einem deutschen Museum zu helfen, mit seiner eigenen Geschichte ins Reine zu kommen.
Das sei eine wichtige Lektion in der Provenienzforschung. Museumsarbeit dürfe nicht zum Selbstzweck stattfinden, sondern müsse immer auch für die Menschen sein. Zeremonien wie diese seien auch ein Weg für ein Museum, sich zu modernisieren.
Wir können heute in einen Dialog treten. Die Menschen können für sich selbst sprechen. Wir können bestehende Machtverhältnisse umdrehen. Und das ist eine ganz wunderbare Entwicklung. Und ganz egoistisch gesprochen, es ist auch gut für die Museen, dass wir eine Möglichkeit haben, uns weiterzuentwickeln, uns neu zu erfinden und damit auch den Herausforderungen unserer heutigen globalisierten Welt gerechter zu werden, ethischer zu sein. Wir wollen nicht nur die Totengräber des Kolonialismus sein. Wir wollen eine klassische Ethnologie wieder zurückbringen, in der es darum geht, vermittelnde Arbeit zwischen Kulturen zu machen.
Im Anschluss an die Zeremonie wurden die sterblichen Überreste auf Wunsch der Selknam-Delegation anonym auf einem Lübecker Friedhof beigesetzt.
Jörn Schaar berichtete aus Lübeck.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Neugebauer.
Zwei Filme über den Völkermord an den Jesiden sind am Abend beim Human Rights Film Festival Berlin ausgezeichnet worden. Der Film Medea über eine junge Jesidin wurde mit dem Willy Brandt Dokumentarfilmpreis für Freiheit und Menschenrechte geehrt. Der Preis der Jugendjury ging laut Veranstalter an Bemal Heimatlos. Der Publikumspreis wurde an No Otherland verliehen. In dem Film geht es um die Vertreibung von Palästinensern aus ihren Dörfern im Westjordanland. Er entstand den Angaben zufolge aus der Freundschaft zwischen dem palästinensischen Aktivisten Basil Adra und dem israelischen Journalisten Yuval Abraham. Das Human Rights Film Festival Berlin wird von der Aktion gegen den Hunger in Partnerschaft mit Reporter ohne Grenzen ausgerichtet. Die Medienpolitik will die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland reformieren und dabei die Zahl der Kanäle deutlich senken. So ist auch geplant, den Kultursender Dreisat mit dem deutsch-französischen Angebot Arte zusammenzulegen. Widerstand kommt von den Filmhochschulen in Deutschland. Eine Fusion würde das ohnehin begrenzte Kulturangebot massiv schwächen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Dreisat unterscheide sich deutlich von Arte, unter anderem wegen des Schwerpunkts auf Dokumentarfilm. Dreisat bietet zudem nicht nur Co-Produktionsmöglichkeiten für Nachwuchskräfte, sondern fördere auch unabhängige Festivals. Diese seien für junge Talente oft die einzige Möglichkeit, im Fernsehangebot sichtbar zu sein. Wie Nachrichten auch junge Menschen erreichen und sich generell vermitteln lassen, zeigt ab heute eine Ausstellung im Berliner Museum für Kommunikation. Vor der Eröffnung fand dort ein Newscamp für 14- bis 24-Jährige statt. Rieke Smith gehört zum Team, das das Camp im Rahmen des Projekts Social News Daily veranstaltet hat. Die Social-Media-Flut überfordere viele junge Menschen, hier müsse deren Medienkompetenz verbessert werden. Junge Menschen ließen sich aber trotzdem erreichen.
Wir müssen auf jeden Fall mit ihnen sprechen und nicht über sie sprechen. Also mit ihnen darüber sprechen, welche Themen sie interessieren. Und immer die Frage versuchen zu beantworten, was haben Nachrichten mit ihrem Leben zu tun? Also das heißt, auch etablierte Medienhäuser können junge Menschen erreichen. Aber sie müssen in ihren klassischen Nachrichten überlegen, wie können sie das runterbrechen auf den Alltag von jungen Menschen. Und dann funktioniert das auch.
Rieke Smith vom Projekt Social News Daily. Wegen des Verdachts mutwillig manipulierter Funde geht das Land Rheinland-Pfalz disziplinarrechtlich gegen einen leitenden Mitarbeiter der Landesarchäologie vor. Interne Untersuchungen der Generaldirektion Kulturelles Erbe hätten bestätigt, dass mindestens 21 von dem Forscher gefundene Schädel und Schädelfragmente falsch datiert worden seien. Das teilte das Innenministerium des Landes heute in Mainz mit. Einige der Funde galten als so außergewöhnlich, dass sie öffentlichkeitswirksam präsentiert und auch bei größeren Ausstellungen gezeigt wurden. Einen versehentlichen Fehler hält das Land aufgrund von Auffälligkeiten in der Funddokumentation für unwahrscheinlich.
Der Literaturnobelpreis, der uns ja gestern in Fazit auch beschäftigt hat, geht zum ersten Mal nach Südkorea, während Lateinamerika eine Literaturregion ist, die schon lange auf eine stolze Reihe von Preisträgern zurückblicken kann. Vom Kolumbianer Gabriel Garcia Marquez bis zum mexikanischen Schriftsteller Mario Vargas Llosa, der 2010 die Auszeichnung erhalten hat. Was die Literatur Lateinamerikas so besonders macht, es zeigt jetzt das neue Festival Barrio Bairo, das in diesen Tagen zum ersten Mal in Berlin stattfindet. Ins Leben gerufen hat es Felipe Riquelme, er ist selbst Schriftsteller und Mitbegründer des Siesta Verlags und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie er überhaupt dazu kam, dass es jetzt dieses Festival gibt.
Wir haben hier in Berlin eine bunte und vielfältige Szene, literarische Szene von Künstlerinnen und Autorinnen, die aus Lateinamerika kommen. Sie schreiben auf Spanisch, sie schreiben auch auf Portugiesisch und auch die möglichen Mischungen zwischen Deutsch und Spanisch, Spandeutsch oder Portugiesisch-Deutsch oder Portuñol, so die Mischung zwischen Portugies und Englisch und auch mit dem englischen Sprache. Ne? Also das zeigt ein bisschen die Themen von der neuen lateinamerikanischen Literatur, die sind viel mehr geprägt in Themen von Migration, Identität und die Diaspora. Und das war auch die Idee von Barrio Berlin. Unserem Festival hat verschiedene Initiativen von der freien Szene von Berlin zusammengebracht. In unserem Programm, wir haben viele verschiedene Lesungen von verschiedenen Gruppen und Kulturaktivisten und Autorinnen und Initiativen, die wollten einem zusammen, ich würde sagen, dass wir ein Netz machen, aber nur in einer Woche.
Und Sie haben ja auch tatsächlich, das klang schon so ein bisschen an, nicht nur Lesungen, sondern es geht auch richtig ins Performative. Also es gibt auch Theater, Tanz, Workshops. War Ihnen das wichtig, dass da nicht nur Autoren am Tisch sitzen und vorlesen?
Richtig. Also eine Idee, die sehr interessant für uns ist, es ist, dass die Literatur, es ist nicht nur in Büchern. Also die lange Geschichte von der Literatur war die Oralität. Und wir wollen auch das nehmen in Performances, in Lesungen und auch natürlich in Text. Deswegen haben wir auch gearbeitet mit Künstlern, die sind zum Beispiel bildende Künstler oder Performance-Künstler oder andere Art von Künstler, die erweitern die Literatur in eine breite Perspektive.
Jetzt habe ich am Anfang ja so ein paar Namen gesagt, die wahrscheinlich jeder, der gern liest, kennt. Diese Nobelpreisträger wie Gabriel Garcia Marquez. Wie ist das denn mit den jüngeren Autorinnen und Autoren aus Lateinamerika? Was beschäftigt die? Sind das ganz andere Texte, die die schreiben? Denn die Länder sind ja doch ganz verschieden.
Ja, also ich würde sagen, dass es gibt Themen in der lateinamerikanischen Literatur, die sind immer da. Zum Beispiel die historische oder die soziale Realitäten. Aber auch, wir haben jetzt andere Themen und andere Genres von Literatur. Zum Beispiel die Science Fiction. Jetzt ist so eine Welle von Science Fiction, die beschäftigt sich gleichzeitig mit der Kolonialvergangenheit und auch die Spekulation von der Zukunft in Lateinamerika. Ne? Oder andere Künstler, die arbeiten mit der Idee von Natur. Was ist Natur von einer anderen Weltanschauung? Nicht nur notwendig die Weltanschauung, die wir haben gekriegt von der spanischen Kolonie oder von der portugiesischen Kolonie. Und auch andere Ausdrucksformen, würde ich sagen, zum Beispiel Sound Poetry oder die Arbeit mit Archiv. Das ist sehr, sehr relevant jetzt heutzutage, weil auch Archiv, Arbeit mit Archiv ist auch ein Weg, damit man mit der Vergangenheit beschäftigen kann. Also ich würde sagen, dass die Classics, García Márquez, Mario Vargas Llosa, haben thematisiert ein paar Aspekten von unserer Literatur, aber jetzt, ich denke, die Autorinnen nehmen viel mehr Risiko in der Art und Weise, wie sie schreiben. Ich kann ein paar Namen auch sagen, zum Beispiel, wir haben in Berlin viele interessante Künstlerinnen, zum Beispiel Ricardo Domenech aus Brasil, Samantha Schwebling aus Argentinien, Antonio Ungar aus Kolumbien.
Und Lola Arias habe ich auch gesehen, ist auch bei Ihnen.
Und richtig, Lola Arias auch, die auch arbeitet mit Archiv und auch mit Non-Fiction sozusagen. So, es ist ein sehr interessantes Festival. Wir wollten Pluralität, wir wollten Mehrsprachigkeit und wir wollten auch neuen Konzepten von Lateinamerika, um Lateinamerika zu denken.
Und das haben Sie über die ganze Stadt verteilt, denn Sie haben auch ganz viele verschiedene Veranstaltungsorte, an denen das jetzt in dieser kommenden Woche über die Bühne geht.
Ja, genau. Also vielleicht, ich musste ganz am Anfang erklären, was sind diese Wörter, Barrio und Bairro. Also diese zwei Wörter sind die spanische und beziehungsweise die portugiesische Übersetzung des deutschen Wortes Viertel. Und die Idee ist, dass wir wollten einem Berlin in einem Barrio so verwenden oder verändern in einer Woche. Und deswegen gibt es viele Veranstaltungen in verschiedenen Vierteln, in Moabit, in Neukölln, in Mitte, in Friedrichshain, in Neukölln auch, weil es gibt diese Initiativen, diese Gruppen und Kollektiven, die arbeiten und machen Kultur in diesem Viertel. Ja? So, deswegen wollten wir kanalisieren alle diese Energie von den verschiedenen Initiativen. Wir sind Teil auch von diesen Initiativen. Ne? Es ist nicht, dass wir gehören zu einem extra oder einer Außergruppe von Kuratoren, die kommen von draußen und sagen, ja, diese ja oder diese nein. Wir wollten integrieren unsere Community und öffnen die Literatur, die lateinamerikanische Literatur in Berlin für die alle Berliners.
Und das kann man jetzt erleben in den kommenden Tagen. Felipe Riquelme, vielen Dank für diesen Ausblick auf die erste Ausgabe des Festivals Vario Bairo, das zeitgenössische Literatur aus Lateinamerika in Berlin vorstellt und das bis zum 17. Oktober. Vielen Dank und ein schönes Festival.
Vielen, vielen Dank. Sind alle eingeladen. Bitte kommen und erleben die neue lateinamerikanische Literatur hier in Berlin.
Installationen, in denen auch Musik und Klang eine wichtige Rolle spielen, dafür steht das Kunsthaus Bregenz. Auch in den Arbeiten des libanesischen Künstlers Tarek Atoui spielt die Stimme und der Klang eine wichtige Rolle. Schon als sehr junger Mann trat er 2012 bei der Documenta 13 in Erscheinung und seine Klanginstallationen sind seither überall auf der Welt zu sehen. In Bregenz konnte der in Paris lebende Künstler jetzt sogar das ganze Haus bespielen. Und Juli Metzdorf hat es sich angesehen und gehört.
Ein Klingen, Rauschen, Pulsieren, Tönen und Dröhnen, zart, konzentriert, an- und abschwellend. Die Instrumente für diese Klanglandschaft liegen am Boden. Selbstgebaute Flöten und Pfeifen aus Kupferrohren, dicke Schläuche, dazu Computer, Ventilatoren, Motoren. Und alles ist miteinander verbunden.
Any sound can become music.
Jeder Klang kann zu Musik werden, solange man ihn in den Takt bringt oder den Begriff der Zeit einführt oder vielleicht durch die Abwesenheit von Zeit, durch die Überlagerung von Frequenzen und Klängen.
Tarek Atoui ist Musiker und Komponist. Windhouse heißt die Installation im ersten Stock im Kunsthaus Bregenz. Alle Klänge entstehen hier durch Luft. Aber es geht nicht nur ums Hören, man kann den Klang auch spüren. Betritt man eine hölzerne Kammer, wird das Wummern und Dröhnen so tief, dass man den eigenen Körper als schwingende Masse empfindet, ohne dass der Ton extrem laut wäre. So müssen sich Gehörlose im Inneren eines Schiffsrumpfs fühlen. Tatsächlich ist der Raum dem Inneren einer Orgelpfeife nachempfunden. An anderer Stelle kommt die Vibration der hölzernen Bodenplatten und ein kühler Luftstrom im Nacken hinzu, der durch einen Schlitz in der Wand eingeleitet wird.
Well, I came to sound really from a love of art and abstraction and mathematics and at a late age.
Ich bin über die Liebe zur Kunst, zur Abstraktion und zur Mathematik zum Klang gekommen. Und als Teenager nahm die Idee vom Sound dann über die elektronischen Musikgestalt an. Ich war zu alt, um klassische Musik zu lernen. Und ich glaube, es war auch nicht so ganz mein Ding. Ich sah darin ein beschränktes System aus Skalen und Proportionen. Sound kam mir viel freier vor.
I thought of it as a limited system somehow, you see, of scales and proportions and that were also mathematical. But in the idea of sound, there was much more freedom than the idea of music, actually.
Tarek Atoui ist Geräuschemacher, Sounddesigner und Komponist in einem. Manchmal kommt der Sound aus dem Inneren großer Steine, manchmal aus Holzboxen oder er verfängt sich in den Kanten riesiger Stahlträger. Die Hörsituation komponieren nennt er das.
So, this is the instrument, this is how do we play it, this is the sound it makes, but also.
Hier ist das Instrument. So spielt man es, das ist der Klang, den es macht, aber es geht auch darum, wie kommt der Sound zu uns? Nehmen wir den Sound über einen simplen Lautsprecher wahr, wie in Konzerten üblich, oder durch einen Stein, einen Metallträger oder andere Elemente, die nicht gerade für Klang stehen. Auch sie haben ihre Identität.
Das ästhetische Klangerlebnis allein reicht Tarek Atoui nicht. Er will auch gesellschaftliche, politische, geografische oder historische Aspekte integrieren. Water's Witness heißt die große Installation im zweiten Obergeschoss. Riesige schwarze Stahlträger und massive Blöcke aus weißem Marmor verteilen sich im Raum. Dazu Wasserstationen, an denen einzelne Tropfen in gefüllte Schalen fallen. Manchmal liegen Mikrofone im Wasser, manchmal führt ein Schlauch hinein und erzeugt Blubberbläschen. Die Aufnahmen stammen allesamt aus Häfen, aus Athen und Abu Dhabi, Singapur, Istanbul oder Sydney. Städte, für deren Entwicklung und Selbstverständnis der Hafen eine entscheidende Rolle spielt, oder besser spielte. Häfen sind heute oft unzugängliche Enklaven, als Ort und Klang vom Rest der Stadt abgetrennt. Im Sound vereint Atui Städte und Häfen wieder, führt Vogelstimmen und Arbeitsgeräusche zusammen, legt antiken griechischen Marmor und Stahlträger nebeneinander, alles verbunden durch den Sound des Wassers. Tarek Atui wurde 1980 in Beirut geboren, ist also selbst an einem Hafen aufgewachsen.
Beirut was cut in half, east and west, and the harbor was like in the middle, in the no man's land.
Der Hafen lag im Niemandsland in der Mitte. Ich konnte ihn vom Balkon aus sehen und habe auf die Schiffe gewartet, die Öl für den Strom brachten. Ich war die ganze Zeit im Austausch mit diesem Hafen und habe auf den Horizont gestarrt, um die Schiffe zu sehen, die brachten, was immer wir brauchten.
Tarek Atuis Soundräume haben eine erstaunliche Wirkung. Man ist ganz bei sich und löst sich zugleich im Klang auf. Alle Künstler wünschen sich Zeit und Aufmerksamkeit. Tarek Atui provoziert die Sensibilität. Und man lässt sich gern drauf ein.
Juli Metzdorf über die Ausstellung mit Arbeiten von Tarek Atui im Kunsthaus Bregenz. Dort zu sehen bis zum 12. Januar. Und was ansonsten die Kulturwelt beschäftigt, das weiß Lotta Wieden. Die hat schon die Feuilletons von morgen durchgesehen.
Sie singt in 12 Sprachen, steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne. 300 Millionen Platten hat sie verkauft und nun wird sie 90. Nana Mouskouri. Mit beeindruckender Beständigkeit habe Nana Mouskouri ihre markante schwarzrandige Brille durch alle Stürme der Mode hindurchgetragen, erfahren wir im Berliner Tagesspiegel, auch in Zeiten, in denen Brillen schlecht fürs Image waren. Und in der Süddeutschen Zeitung beginnt Caroline Gasteiger ihr Telefoninterview mit der Jubilarin, ebenfalls sehhilfetechnisch. Frau Mouskouri, tragen Sie gerade Brille? Nana Mouskouri, natürlich. Immer dasselbe Modell in Schwarz? Mouskouri? Als ich jünger war, habe ich verschiedene Brillen ausprobiert, aber seit vielen Jahren bleibe ich bei dem schwarzen rechteckigen Modell. Was man noch erfährt in diesem Interview? Mouskouri war 7 Jahre alt, als die Nazis in Griechenland einfielen. Und ja, weiße Rosen aus Athen sei durchaus sowas wie ein Versöhnungsangebot gewesen. Die Arbeit als Abgeordnete im Europaparlament aber doch nicht ganz das Richtige für sie. Zudem Schlager seien schlichter als Chansons. Und was ist Heimat für die vielgereiste, heute in der Schweiz lebende Sängerin? Ich liebe Griechenland sehr, auch alle anderen Länder, in denen ich gelebt habe. Aber am liebsten lebe ich auf der Bühne. Auf der Bühne oder zumindest doch vor großem Publikum wird man demnächst auch die frisch gekürte Literatur-Nobelpreisträgerin Han Kang erleben können, etwa wenn sie Mitte Dezember ihre Nobelpreisrede halten wird. Aber sind die Feuilletons eigentlich glücklich mit dieser Preisträgerin? Während die Taz die südkoreanische Schriftstellerin als wortgewaltige Autorin feiert, die ihrer Leserschaft unheimliche, dunkle Welten aufschließe, fällt die Begeisterung der Welt am Sonntag verhaltener aus. Das Beste, was sich über Han Kang sagen lässt, schreibt Mara Delius, gut lesbar ist ihre Literatur schon, nur eben nicht gut. Von literarischen Höhenflügen oder dem, was man in Stockholm dafür hält, zu Achtung, harter Schnitt, antisemitischen Gewaltaufrufen an amerikanischen Universitäten. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet Frauke Steffens in New York von den neuesten Entwicklungen an der Columbia University. Steffens schreibt, die Gruppierung Columbia University Apartheid Die West veröffentlichte jüngst eine Erklärung, der zufolge man sich nun vollends mit dem, Zitat, gewaltsamen Widerstand der Palästinenser gegen Israel identifiziere. Die Studenten solidarisierten sich auch mit ihrem früheren Sprecher Kimani James, der mit den Worten bekannt wurde: Zionisten verdienen es nicht zu leben. Die Organisatoren des Bündnisses, zu dem ca. 100 studentische Vereinigungen gehören sollen, haben sich, so Steffens, inzwischen jenen angeschlossen, die nicht den Krieg beenden, sondern Israel als jüdischen Staat zerstören wollten. Das war's mit der Kulturpresseschau für heute. Und wenn Sie jetzt Lust auf etwas Konstruktives oder gar Optimistisches haben, empfehlen wir den neuen Spiegel. Genauer, das 3-Seiten-Porträt über den Sänger Chiago. Das ist, genau, der mit der Skibrille. Laut Spiegel Shootingstar des Deutschraps und ein Mensch mit politisch unkorrekten Texten, aber sehr korrekter Haltung.
Lotta Wieden war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns mit einer gute Nacht, wünscht Andrea Gerg.